Guten Morgen und willkommen bei der 12. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft, die im Mai 2022 erschienen ist. Mein Name ist Carsten Schult und ich mache diesen Podcast. In dieser Ausgabe werde ich zuerst eine Studie besprechen, bei der untersucht wurde, wie eine Ausstellung, die eine Bibliothek in Dublin, Ireland organisiert hat, von den Besucherinnen angenommen wurde. Hier, ein bisschen abweichend von dem, was ich mir für diesen Podcast eigentlich vorgenommen habe, werde ich die Studie auch für einige Leerstellen kritisieren. Leerstellen, die meiner Meinung nach in ähnlichen Texten im Bibliothekswesen immer wieder vorkommen und die ich denke, nicht sein müssten. Bibliotheken könnten besser werden, wenn sie mehr darauf achten würden. In der zweiten Sektion geht es dann darum, wie US-amerikanische Bibliotheken die Statements für Diversity und Inclusion erlassen haben, diese in der Praxis auch tatsächlich umsetzen. Eine Vermutung ist da ja oft, dass dem Statement vielleicht keine reale Veränderung folgt. Die Studie, welche ich vorstelle, untersucht das. Auch hier, vorneweg gesagt, sind die Ergebnisse nicht alle rosig. Aber auch daraus können Bibliotheken lernen und besser werden. Im Interlude eine kurze Anmerkung dazu, was mir aufgefallen ist, als ich letztens mit der schweizerischen und der deutschen Bibliothekstatistik gearbeitet habe. Sektion 1. Okay, ich versuche in diesem Podcast explizit nicht so kritisch zu sein, wie mich Leute manchmal wahrzunehmen scheinen. Es geht mir darum, interessante Studien und Ergebnisse aus der Bibliothekswissenschaft vorzustellen und nicht darum, Bibliotheken oder gar einzelne Personen zu kritisieren. Ich wüsste nicht, wozu ich das tun sollte. Es gibt da ja nichts zu gewinnen bei. Aber manchmal klingt die Diskussion von Ergebnissen halb wie Kritik. So ist es mit Wissen. Es bestätigt nicht immer, was sich gedacht oder erhofft wird. Aber in solchen Fällen gibt es dann tatsächlich etwas zu gewinnen. Nicht unbedingt für mich, aber für Bibliotheken oder auch die Gesellschaft im Allgemeinen. Mehr Wissen, welche eigenen Einschätzungen nicht stimmen oder auch welche blinden Flecken man hat, kann dabei helfen, besser zu werden. Das als Vorwort. Ich werde eine Studie zur Wirkung von Ausstellungen, die von Bibliotheken angeboten werden, vorstellen, aber bei der Diskussion auch die Interpretation der Ergebnisse durch die Autorinnen kritisieren. Ich habe den Text sogar extra ausgewählt, weil ich finde, die Interpretation in diesem Text zeigt typische blinde Flecken auf. Sie finden sich auch sonst oft, wenn Bibliotheken über die Wirkung von Veranstaltungen, eigenen Angeboten oder halt auch Ausstellungen nachdenken. Deswegen fand ich ihn passend für eine Diskussion. Als Beispiel für blinde Flecken quasi. Also, worum geht es in diesem Text? Und um welchen Text geht es überhaupt? Titel ist Understanding the Library as a Commemorative Exhibition Space. Die Autorinnen sind Theresa Raine und Bernadette Quinn. Erschienen ist er vor kurzem in der Public Library Quarterly als einer der Latest Articles, also noch ohne Heftnummer oder Seitenzahl. Vom Ort her sind wir mit dem Text erstmal in Dublin, Ireland. Von der Zeit 2019, also vor der Pandemie. Eine kurze Erinnerung zur irischen und auch britischen Geschichte. Direkt nach dem Ersten Weltkrieg brach der War of Independence aus. 1916 gab es schon das Easter Rising, ein letztlich niedergeschlagener Aufstand, der aber nur ein erster Höhepunkt von militärischen und politischen Auseinandersetzungen in Irland war. 1918 gewann dann Sinn Féin die Wahlen in Irland selber. 1919 erklärte Sinn Féin nach dem Wahlsieg die Unabhängigkeit der Republic of Ireland. Zwischen 1919 und 1921 führte dann diese Regierung bzw. die Irish Republican Army einen Guerillakrieg gegen die britischen Truppen. Am Ende stand dann ein irisch-britischer Vertrag, in dem die Republik anerkannt wurde. Gleichzeitig wurde Nordirland gegründet. Das führte dann in der Folgezeit bekanntlich zu noch mehr Problemen. Und dann gab es noch rund 2 Jahre bis 1923 einen Bürgerkrieg in Irland selber darüber, ob man den Vertrag akzeptieren sollte oder nicht. Für uns wichtig, das alles war und ist nun rund 100 Jahre her. Und das war Anlass für zahlreiche Ausstellungen, Konferenzen, Feierlichkeiten in Irland selber. Die Pandemie hatte auch einiges durcheinander gebracht, aber noch nicht 2019. In dem Text, den ich besprechen möchte, geht es um eine dieser Ausstellungen, die 2019 durchgeführt wurde. Und zwar vom Dublin City Perth Street Library and Archive in Dublin, zentral in der Perth Street gelegen. Die Einrichtung ist gleichzeitig öffentliche Bibliothek und Stadtarchiv. Die Ausstellung, um die es geht, hieß Goodbye Dublin, The War of Independence in the City. Sie lief von August bis Oktober 2019. Ziel war es, darzustellen, wie sich das Leben in Dublin gestaltete, während der Unabhängigkeitskrieg geführt wurde. Der Text von Ryan und Quinn geht inhaltlich auch darum, dass Ausstellungen dieser Art schwierig sein können, weil die Meinung über das Thema halt nicht eindeutig ist, sondern verschiedene Menschen verschiedene Positionen zu der Erinnerung, die dargestellt wird, haben können. Es wurde von der Bibliothek auch erwartet, dass es zu Diskussionen kommen könnte. Aber, um das kurz zu machen, das passierte nicht. Mir scheint, dafür hätte man auch besser andere Ausstellungen auswählen können. Ich war zum Beispiel gerade 2019 auch in Dublin und in Belfast in Nordirland. Und in Belfast hatte die Lionel Hall Library damals eine Ausstellung von Plakaten der ganzen paramilitärischen Gruppen aus den 1970ern bis 1990ern. IRA, INLA, UDA, UVF und so weiter. Die wären wohl ein besserer Untersuchungsgegenstand gewesen. Aber gut, das Thema Ausstellung mit schwierigen Themen in Bibliotheken wird im Text angesprochen, aber nicht so wirklich untersucht, weil die untersuchte Ausstellung dann doch nicht so umstritten war. Was stattdessen gemacht wird im Text, ist darzustellen, welche Wirkung die Ausstellung, die in Dublin, auf die BesucherInnen hat. Dafür wurde von zwei Forschenden der Technological University Dublin, Halt, Ryan und Quinn, 30 semi-strukturierte Interviews durchgeführt. 20 mit BesucherInnen aus Irland selber und 10 aus anderen Ländern. Es waren also nicht BibliothekarInnen selber, die die Untersuchung durchführten, wie das oft sonst passiert. Dafür wurden zusätzlich noch 2 der BibliothekarInnen, die die Ausstellung organisiert hatten, befragt. Nachdem die Interviews durchgeführt waren, wurden diese von den ForscherInnen kodiert und anschließend die sich aus den Codes ergebenden Themen herausgearbeitet. Das ist ein relativ etabliertes Vorgehen, aber dadurch ja auch nicht falsch. Bevor dies alles geschildert wird, weisen die AutorInnen noch einmal darauf hin, dass sich in der Literatur intensiv damit auseinandergesetzt wird, wie in Museen Ausstellungen geplant und aufgebaut werden. Inklusive Auseinandersetzung mit Pädagogik, Zielsetzung, Stories, Evaluation. Aber für Bibliotheken gäbe es das kaum, obgleich es viele Ausstellungen in Bibliotheken gäbe. Die liefen gewissermaßen unter der Hand. Zumindest würde sich in der Literatur wenig damit gefasst, wie diese Ausstellungen in Bibliotheken zum Beispiel pädagogisch geplant werden oder geplant werden sollten. Das ist selbstverständlich wieder einmal eine Einschätzung auf Basis der englischsprachigen Literatur. Ich würde mich jetzt nicht trauen zu sagen, wie das im Dachraum ist. Es gab ja zum Beispiel vor einigen Jahren das Praxishandbuch Ausstellungen in Bibliotheken, das schon eine ganze Anzahl von Beiträgen enthielt. Aber wie sehr es da zum Beispiel um pädagogische Fragen ging, weiß ich auf Anhieb nicht. Okay, zurück zum Text. Welche 3 Themen zeigen sich bei der Auswertung der Interviews? Erstens, die Ausstellung würde den Zugang zu den Sammlungen und Beständen der Bibliothek und des Stadtarchivs befördern. Zweitens, die Ausstellung selber wurde als Immersive Environment, das verschiedene Sinne ansprach, wahrgenommen. Das ist jetzt spezifisch für diese Ausstellung, über die es leider heute nur noch wenig Material zu finden gibt. Man muss sich so ein wenig auf den vorliegenden Text verlassen, in dem sie auch kurz beschrieben wird. Aber es wurde in ihr mit verschiedenen Medienformen gearbeitet und es wurde auch versucht, verschiedene Positionen auf den Unabhängigkeitskrieg darzustellen. Aber ohne die Ausstellung selber gesehen zu haben, ist es natürlich nicht einfach, aus diesem Ergebnis jetzt viel zu ziehen. Drittens, für die BesucherInnen war die Ausstellung bedeutsam. Sie lernten etwas über die Stadt Dublin und hatten den Eindruck, die Situation von 1919 mehr nachvollziehen zu können. Grundsätzlich zeigten Interviews also, dass die Ausstellung bestimmte Ziele erreicht hatte. Und sie zeigte wohl auch, dass Bibliotheken in der Lage sind, auch mit vielleicht weniger pädagogischen Planungen oder so, wie sie sich in Museen gemacht werden, Ausstellungen so zu gestalten, dass sie ansprechend sind. Vielleicht dann nicht so pädagogisch erfolgreich, aber doch ansprechend. Sicherlich war die Bibliothek auch in einer besonderen Lage, auf das ganze Material des Stadtarchivs zurückgreifen zu können. Aber trotzdem. Grundsätzlich kein schlechtes Ergebnis. Kritik gibt es kaum, weder von den BibliothekarInnen noch den BesucherInnen. Wie gesagt, gab es auch die erwarteten, sagen wir mal, politischen Auseinandersetzungen nicht. Negativ wird eigentlich nur angemerkt, dass zu wenig Werbung für die Ausstellung gemacht worden wäre. Die meisten Leute sind offenbar auf die Ausstellung erst aufmerksam geworden, als sie an der Bibliothek vorbeiliefen. Die BibliothekarInnen deuten an, dass sie keine Werbefachleute seien, aber auf diesem Gebiet schon noch professioneller arbeiten könnten. Doch sonst sehen eigentlich alle diese Ausstellungen als Erfolg. Okay. Mich interessiert aber etwas anderes, das ein wenig mehr im Text versteckt ist. Die BibliothekarInnen, die die Ausstellung gemacht haben, geben an, dass sie denken, dass mit dieser Leute angesprochen würden, die denken würden, dass Bibliotheken langweilig und nichts für sie wären. Menschen, die, Zitat, are not comfortable visiting a library. Es wird nicht explizit gesagt, aber es wird klar, dass sie eher Menschen in Armut meinen und solche, die sozial ausgegrenzt werden. In den Interviews mit den BesucherInnen zeigt sich dann, dass die meisten es gut finden, dass die Bibliothek so eine Ausstellung macht. Bisher hätten sie den Eindruck gehabt oder auch die Erfahrung, dass Bibliotheken vor allem Bücher wären. Jetzt würden sie ein anderes Bild von der Bibliothek haben. Hier habe ich aufgemerkt und würde jetzt meine kritische Anmerkung machen. Es wird im Text ein Sprung gemacht, der auch in vielen ähnlichen Interviewstudien, die von BibliothekarInnen durchgeführt werden oder auch Veranstaltungsberichten gemacht wird. Der Sprung ist folgender. Erst wird geplant, um hier die Terminologie von John Pateman und Ken Williman zu verwenden, dass nie NutzerInnen angesprochen werden. Also solche Leute, die noch nie wirklich Bibliotheken benutzt haben. Dann zeigt sich aber, dass vor allem nicht mehr NutzerInnen angesprochen werden. Also Leute, die früher mal Bibliotheken benutzt haben und daher auch bestimmte Vorstellungen über Bibliotheken wiedergeben. Hier in dem Text kommt das ganz explizit heraus. BesucherInnen sagen, dass sie aus ihrer Kindheit oder Jugend oder so das Bild von bücherlästigen Bibliotheken hätten, weil sie sich daran erinnern. Aber jetzt, nach der Ausstellung, wüssten sie es besser. Doch das sind zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen. Die, die nie erreicht werden und die, die früher mal erreicht wurden. Letztere haben eigentlich selten eine wirklich negative Einstellung zu Bibliotheken, sondern haben sich vor allem anderen Einrichtungen zugewandt. Eigentlich müsste man also sagen, dass die Ausstellung gerade nicht die Ziele erreicht hat, die die BibliothekarInnen hatten. Dafür wurden andere Dinge erreicht. Aber man könnte sagen, dass die Ausstellung zumindest für die Menschen, die man eigentlich erreichen wollte, offenbar nicht Barrieren überwunden oder Bestände geöffnet hat. Wenn man sich das klar macht, könnte man sich bei allen positiven Rückmeldungen, die man in den Interviews auch hat, Gedanken darüber machen, warum das so ist. Und nur wenn man sich diese Gedanken macht, kann man in Zukunft auch besser werden. Oder aber zum Beispiel schließen, dass Ausstellungen nicht der richtige Weg sind, um das Ziel zu erreichen, nie NutzerInnen anzusprechen. Who knows? Stattdessen gibt man sich schnell damit zufrieden, dass man Leute angesprochen hat und dass die sich positiv zur Ausstellung äußerten. Aber das waren ganz andere Leute. Solche, die wohl auch einfacher mit Ausstellungen anzusprechen sind. Was, nochmal, nicht schlecht ist. Aber doch etwas anderes. Bei diesem Text fiel mir auf, dass das einfach nicht thematisiert wird. Und das ist in anderen bibliothekarischen Texten auch oft der Fall. Es werden erst große Erwartungen geäußert, dann zum Beispiel eine Ausstellung durchgeführt oder ein Angebot neu eingeführt und dann bei der Auswertung werden die großen Erwartungen nicht mehr reflektiert. Stattdessen werden andere Erfolge aufgezählt. Das findet sich recht oft. Nicht selten werden zum Beispiel Leseförderangebote mit Worten darüber angekündigt, warum es wichtig ist, das Lesen zu fördern. Und nachher wird nicht geschildert, ob das Lesen gefördert wurde, sondern eher zum Beispiel erzählt, dass Kinder Spaß hatten oder sich Eltern positiv äußerten. Was alles schön und gut ist. Kinder sollen Spaß haben, Eltern sollen zufrieden sein. Aber das ist nicht, worüber am Anfang gesprochen wurde. Während des Abschlussarbeiten, die ich betreue, würde ich sagen, dass nicht auf die Grundfrage zurückgekommen wurde und würde schon eine schlechtere Note geben. Auch wenn man am Ende sieht, dass man mit Interviews zum Beispiel bestimmte Sachen gar nicht untersuchen konnte, muss man immer auf die Grundfrage einer Arbeit zurückkommen. Ansonsten lernt man ja nichts über die eigentliche Frage. Und kann auch in Bezug auf die eigentliche Frage in Zukunft nichts anders oder besser machen. Und das gilt auch für diesen Text, aber nicht nur für diesen. Ich fand ihn eher typisch. Warum das oft so ist, weiß ich nicht. Und aus dem Stegreif weiß ich auch nicht, wie man das ändern könnte. Offenbar ist es so verankert, dass es sogar passiert, wenn nicht BibliothekarInnen die Studie durchführen, sondern Forschende. Ich würde es eher als interessante Forschungsfrage sehen. Wie kommt es zu solchen inhaltlichen Sprüngen zwischen Anspruch und Realität? Was ist der Effekt? Gehört es zum Bibliothekswesen dazu, diesen Sprung zu machen? Hilft es zum Beispiel, den Alltag in der Bibliothek als erfüllend zu erfahren? Interlude. Im Interlude kurz eine Anmerkung zu Bibliothekstatistiken. Ich habe mich gerade mit den Statistiken zu öffentlichen Bibliotheken in Deutschland und zu allgemein öffentlichen Bibliotheken in der Schweiz beschäftigt. Die sind frei zugänglich, im Gegensatz zu denen aus Österreich. Ich will etwas aus einem Text über Public Libraries in Großbritannien überprüfen und gleichzeitig etwas Praxis mit der Statistiksprache ersammeln. Dazu vielleicht irgendwann anders mehr. Hier soll es um was anderes gehen. Die Bibliotheksstatistiken in der Schweiz wurden vor kurzem verändert, beziehungsweise, wie die betreffende Arbeitsgruppe das nennt, vereinfacht. Deswegen hat man einen Datensatz für 2020 und, wenn man sie findet, weil das Bundesamt für Statistik sie recht gut versteckt hat, einen anderen für die Jahre zuvor. Und wenn man die in R zusammenführen will, muss man sie sich einmal genauer ansehen. Man sieht dabei, was verändert wurde, besonders was gestrichen wurde. Ich habe dann, weil es geht, auch den gesamten Datensatz der Deutschen Bibliothekstatistik genommen, was für meine eigentliche Frage nicht notwendig war, aber man lernt. Und nachdem es mir bei der schweizerischen Statistik aufgefallen war, habe ich mir das alles nochmal genauer auch bei der deutschen angesehen. Doppelpunkt. Diese Statistiken sind auch immer ein Einblick in die Bibliotheksgeschichte. Insbesondere darin, was einmal als wichtig angesehen wurde. Das wird denen, die regelmäßig mit den Statistiken arbeiten, bekannt sein. Aber schon denen, die sie jährlich ausfüllen und dabei viele Punkte mehr oder minder überspringen, was in den Statistiken an vielen fehlenden Werten zu sehen ist, mag das nicht so offensichtlich sein. Doch die Natur der Statistik, dass man für neue Fragen neue Felder einführt, aber lieber keine Felder streicht, wenn man dann keine durchgehenden Datenreihen mehr hat, macht sie zu einem faszinierenden Blick in vergangene Interessen von Bibliotheken. Nur ein paar Beispiele. In der schweizerischen Statistik wurde zum Beispiel bis letztens getrennt nach gekauften und lizenzierten E-Books gefragt, was aus einer Zeit stammt, als noch nicht klar war, dass man E-Books nicht kaufen kann. In der deutschen finden sich Fragen zum Bestand von bestimmten Medienformen, aber in anderen nicht. Nach CDs, DVDs, Kassetten und Vinyl wird gefragt, aber zum Beispiel nach Spielen nicht. Man hat ja leicht den Eindruck, dass einmal versucht wurde, die Vielfältigkeit der Medienformen in öffentlichen Bibliotheken auch in der Statistik abzubilden. Aber dass das dann irgendwann vielleicht im Laufe der 1990er Jahre aufgegeben wurde. Oder es wird auch nach sozialer Bibliotheksarbeit gefragt oder nach verschiedenen Formen von Bibliotheken in Krankenhäusern, was in den 1970ern und 1980er Jahren diskutiert wurde, aber jetzt praktisch nicht mehr. Auch sieht man Unterschiede zwischen den beiden Ländern in den Statistiken. Die deutsche Statistik fragt nach Bibliotheksbussen. Die Schweiz, in der es solche Busse in der Deutschschweiz praktisch nicht gibt, fragt nicht danach. Damit verschwinden dann die Busse, die in der französischsprachigen Schweiz betrieben werden, aus der Statistik. Aber so ist es bei Statistiken. Die sind immer auch normativ. Würde man Statistiken weiterer Länder daneben legen, würde man bestimmt noch mehr Unterschiede zwischen den Bibliothekssystemen sehen. Ich wüsste auch nicht, wie das sonst regeln. Und es gibt ja auch schon genügend KollegInnen, die sich darum kontinuierlich Gedanken machen. Ich fand es nur spannend, die Bibliotheksstatistiken auch als Zeitdokument anzusehen. Sektion 2. In dieser zweiten Sektion wird es in gewisser Weise politisch. Die Studie, die ich vorstelle, ist eine Studie mit Forschungsfrage, Methode, Ergebnisdarstellung, Interpretation und so weiter. Das steht außer Frage. Aber das Thema ist politisch und die Ergebnisse haben auch eine Bedeutung für, well, Bibliothekspolitik und Bibliothekspraxis. Ich stelle die Studie auch vor, weil ich sie ein gutes Beispiel dafür fand, wie sich die Autorin, die offensichtlich auch am Thema interessiert ist, nicht davon alleine leiten lässt, sondern methodisch und für mögliche Ergebnisse offen vorgeht. Also, zuerst die bibliografischen Angaben. Es geht um die Studie Library Diversity and Inclusion Statements in Action, erschienen im Journal of Library Administration, aktuell noch als Latest Articles, also auch ohne Heftnummer. Autorin ist Megan Preshnehan von der University of New Hampshire. Worum geht es? Eine ganze Anzahl von Bibliotheken in den USA hat in den letzten Jahren Statements, Richtlinien, Action Plans und so weiter erlassen, die zu mehr Diversität und Inklusion in der Bibliothek führen sollen. Die Gründe dafür sind bekannt. Was die Studie untersuchen will, ist, was aus diesen Statements folgt. Also, was genau haben die Bibliotheken tatsächlich an Aktivitäten unternommen, nachdem die Statements erlassen wurden? Insbesondere wird gefragt, ob sowas wie Diversity-Komitees eingerichtet wurden und was die jetzt tun. Und welche Hindernisse gab und gibt es bei diesen Aktivitäten? Es geht also auch um die Frage indirekt, ob das alles PR war oder ob es tatsächliche Veränderungen gab. Methodisch wurde von der Autorin wieder einmal mit Interviews gearbeitet. Für die Interviews wurden KollegInnen gesucht, die an Bibliotheken, welche solche Statements erlassen hatten, in solchen Komitees aktiv sind. Das war offenbar nicht so einfach. Zuerst musste Preshnehan überhaupt Bibliotheken mit solchen Statements und Komitees finden. Trotz einer gewissen Prominenz von Themen wie Diversität und Inklusion in der bibliothekarischen Literatur gibt es keine solche Liste, Übersicht oder gar ein aktives Netzwerk. Sie musste die Homepage von Bibliotheken durchsuchen und fand 26 Einrichtungen in den USA, die solche Statements publiziert hatten. Dann mussten sie herausfinden, ob es Komitees gibt und wenn ja, wer dort tätig ist. Und die Personen wiederum mussten einem Interview zustimmen. Das reduzierte die Nummer der Interviews immer weiter. Am Ende wurden 8 Kolleginnen an 7 Einrichtungen befragt. Das sagt schon mal was. Das Thema selber ist präsent in den Bibliothekszeitschriften mit dem Library Journal oder so, aber das heißt noch lange nicht, dass es auch in der Bibliothekspraxis etabliert ist. Durchgeführt wurden die Interviews schon 2019. Warum der Text erst jetzt publiziert ist, weiß ich nicht zu sagen. Die Analyse der Interviews wurde so durchgeführt, dass die Skripte kodiert wurden und die sich daraus ergebenden Kategorien für die weitere Analyse benutzt wurden. Für jede Kategorie, die sich in einem Interview ergab, wurden dann jeweils auch in den anderen Interviews geschaut, ob und wie diese Kategorie sich in diesen zeigte. Das ist im Text dann jeweils in Tabellen angegeben, in denen sichtbar ist, in welchen Interviews welche Themen vorkamen oder nicht vorkamen. Zudem wurden für die Analyse die strukturellen Bedingungen der Bibliotheken einbezogen, was sich für die Ergebnisse als sinnvoll erwies. Ein etwas umständliches Verfahren, aber so wird sichtbar, dass die Autorin die Ergebnisse wirklich in den Daten, also in den Interviews, gefunden hat und nicht einfach interpretiert. Okay, zu den Ergebnissen. Zuerst fällt auf, dass es vor allem große und öffentliche Universitäten sind, deren Bibliotheken solche Statements veröffentlicht haben. Öffentlich hier im Gegensatz zu privaten Universitäten, die in den USA verbreiteter sind als im Dachraum. Die öffentlichen Universitäten haben oft auch die besseren Arbeitsbedingungen, zumindest im Sinne von Arbeitsrecht, Gewerkschaftsvertretung und Benefits für das normale Personal, also nicht nur die Star-Profs. Von den 7 Bibliotheken, die überhaupt untersucht wurden, waren 6 in solchen großen öffentlichen Universitäten. Auffällig war auch, dass die BibliothekarInnen, die in die Komitees berufen wurden, sogenannte Mid- or Late-Career-Workers waren. Solche, die schon länger in der Bibliothek arbeiteten, im Durchschnitt 11 Jahre, aber auch nicht solche in hohen Leitungspositionen. Zur Einführung der Statements und dem Beginn der Arbeit der Komitees äußerten sich die meisten Interviewten. Zumeist waren diese Prozesse lang und umständlich. Es gab oft ein Interesse der jeweiligen Bibliotheksleitung daran, dass ein solches Statement veröffentlicht wurde, aber sonst wenig Beteiligung. Grundsätzlich wurde von 5 der 7 Bibliotheken darauf hingewiesen, dass es einen Gap gibt zwischen den Statements und der eigentlichen Praxis. Insbesondere war für die Komitees, nachdem die Statements erstmal erlassen wurden, oft nicht genau klar, was danach ihre Aufgabe sein sollte. Die meisten Mitglieder der Komitees machen die Kommissionsarbeit aus intrinsischem Interesse, aber haben auch das Gefühl, in ihren Bibliotheken auf Widerstände zu stoßen. Verständnis und Unterstützung für ihre Arbeit würde erst mit der Zeit wachsen. Das ist ein Prozess. Eine kleine Zahl der Komitees haben einen eigenen Etat oder andere Ressourcen, auf die sie direkt zurückgreifen können. Diese tendieren dann auch dazu, aktiver zu sein und mehr Arbeit leisten zu können. Wieder grundsätzlich war der Eindruck, dass der Grad der Unterstützung durch die Leitungsebene verantwortlich dafür ist, wie gut das jeweilige Standing des Komitees in der Bibliothek ist. Ein Wechsel in der Leitungsebene hatte oft einen direkten Einfluss auf dieses Standing. Die Arbeit in den Komitees erscheint vielen KollegInnen sehr stressvoll. Sie müssen die Bedeutung ihrer Arbeit ständig begründen. Zusätzlich wird von ihnen erwartet, Widerstände in der Bibliothek zu überwinden. Dies sei dann stressvoll und eigentlich nur zu managen, wenn es wirklich ein Interesse an den Themen Diversität und Inklusion gibt. Ansonsten würden die eher traditionellen Strukturen in Bibliotheken oft gegen die Arbeit der Komitees wirken. Eine weitere Anmerkung, die in den Interviews oft kam, war die, dass sich die Komiteemitglieder eigentlich nicht auf die Aufgaben vorbereitet sehen, die durch die Komiteearbeit auf sie zugekommen sind. Aber sie machen es auch, weil sie das Gefühl haben, dass es sonst niemand machen würde. Sichtbar war auch, dass die Kultur der jeweiligen Universität mitbestimmt, wie erfolgreich die Arbeit der Komitees in den Bibliotheken ist. Universitäten mit einer progressiven Kultur haben auch öfter Komitees in den Bibliotheken, die sich selber als eher erfolgreich einschätzen. Was wird jetzt überhaupt in den Bibliotheken gemacht? Das ist nicht eindeutig. Jeweils 4 der 7 Bibliotheken berichten davon, dass A. das Bestandsmanagement geändert wurde, um inklusivere Bestände anbieten zu können, B. dass Displays eingerichtet wurden, also vor allem Buchausstellungen, um auf einzelne Themen hinzuweisen, und C. dass Veranstaltungen für die Öffentlichkeit organisiert wurden. 3 Bibliotheken konnten auf Online-Ressourcen verweisen, die extra geschaffen wurden. Das waren die nach außen sichtbaren Arbeiten. Nach innen, also in die Bibliothek hinein, wurden von den Komitees vor allem Bildungsangebote gemacht. Es gab an 6 der 7 Bibliotheken eigene Workshops, an 4 wurden Selbstlernkurse für das Bibliothekspersonal eingerichtet, an 3 Webinare und Lesekreise angeboten und an 2 Bibliotheken wurden Workshops organisiert, um spezifische NutzerInnengruppen und deren Interessen kennenzulernen. Die Komitees waren auch daran beteiligt, die Systeme und Policies für die Anwerbung neuer KollegInnen oder zur bibliotheksinternen professionellen Weiterbildung zu überarbeiten. Manchmal, ein wenig. Das kommt im Text mit einem großen Aber. Wirklich erfolgreich waren die Komitees mit solcher Beteiligung dort, wo sie auch von einer offenen Campuskultur und einer interessierten Leitung unterstützt wurden. Bildungsangebote zu machen war immer einfacher, als Strukturen und Policies zu ändern. Oder um es nochmal zusammenzufassen, die Komiteemitglieder machen ihre Arbeit auch aus persönlicher Überzeugung. Aber wirklich erfolgreich im Sinne von Veränderungen erreichen, sind nur die, die dabei auch explizit von der jeweiligen Leitung unterstützt werden. Es ist langwierige Arbeit, die zudem oft mit dem Zweifel verbunden ist, ob es wirklich ein Interesse an Veränderungen gibt oder ob die jeweiligen Bekundungen zur Diversität und Inklusion der jeweiligen Bibliotheken nicht eher PR sind. Die Autorin schließt mit einigen Ratschlägen. A. Die Leitungen müssen Initiativen für Diversität und Inklusion direkt unterstützen und auch klare Ziele und Erwartungen formulieren. Ansonsten bleibt es für die aktiven KollegInnen immer ein Uphill-Battle. B. Die Kommissionen sollten expliziter Teil der Organisationsstruktur der jeweiligen Bibliotheken werden, also nicht als Add-on behandelt werden, sondern die gleichen Strukturen, Rechte und eventuell auch Etats erhalten wie andere Komitees in der jeweiligen Bibliothek. C. Die Komitees müssen auch realistisch erwarten können, Strukturen, Machtbeziehungen, Policies und so weiter zu verändern. Ansonsten ist ihre Arbeit wenig sinnvoll. Nur Bildungs- und Beratungsangebote machen zu können, reicht nicht für Veränderungen. D. Aufgrund der schwierigen Arbeit sollten die Komitees mit Co-Leitung besetzt werden. Was die Autorin erstaunlicherweise nicht vorschlägt, ich aber hiermit nachhole: Die Aktiven in den Komitees sollten sich wohl mit den KollegInnen in anderen Bibliotheken, die mit ähnlichen Aufgaben betraut sind, vernetzen. Was die Studie nämlich gezeigt hat, war, dass die Grundprobleme jeweils ähnlich sind, auch wenn es immer unterschiedliche Bibliotheken sind. Kann man aus der Studie etwas für das Bibliothekswesen im Dachraum lernen? Wir haben ja andere Strukturen und auch zum Beispiel andere Geschichten von Unterdrückungsverhältnissen, auf die solche Statements für Diversität und Inklusion erst reagieren. Wieder scheint mir, dass es indirekt ähnlich ist. Auch in unserem Sprachraum gilt wohl, dass positive Veränderungen in diesem Gebiet auch in Bibliotheken nur möglich sind, wenn es nicht bei reinen Statements dazu bleibt, sondern wenn Veränderungen von Bibliotheksleitungen ermöglicht und unterstützt werden. Aber vor allem scheint mir die Studie wieder einmal eine offene Forschungsfrage anzuzeigen. Wie sieht denn die konkrete Arbeit im Bereich Diversität und Inklusion und angrenzenden Gebieten in Bibliotheken im Dachraum konkret aus? Wir wissen es nicht. Sind es nur einzelne Bibliotheken, die auch immer wieder in der bibliothekarischen Literatur auftauchen, die sich tatsächlich engagieren? Oder sind es viel mehr? Und wie konkret sieht das aus? Preschnellen zeigt mit ihrem Einblick in die US-amerikanische Praxis, dass dies lohnende Forschungsfragen wären. Also, falls jemand auf der Suche nach einem Forschungsthema ist, beispielsweise für eine Abschlussarbeit, hier wäre wieder mal eins. So, das war die 12. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, Sie interessieren sich auch für die folgenden Nummern. Bis dahin, schönen Tag noch und stay bei Ihnen.